Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen werden wir zusammen das Markus-Evangelium betrachten in einer Übersicht. Und zwar ist es ja so, wir haben im Neuen Testament 4 Evangelien. Und viele fragen sich, warum haben wir nicht nur eines, sondern 4? Diese Frage habe ich in einem früheren Bibelstudientag ganz ausführlich behandelt. Diesen Vortrag kriegt man immer noch unter dem Titel Einführung in die 4 Evangelien. Und da habe ich erklärt, dass es so ist, in den Evangelien finden wir den Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Hier geht es darum, dass Gott in diese Welt gekommen ist als Mensch und schließlich das Erlösungswerk auf Golgatha vollendet hat, als Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und Gott wollte uns für diesen Höhepunkt der Heilsgeschichte nicht nur ein Zeugnis geben, sondern ein ganz besonders glaubwürdiges Zeugnis. Es ist so, dass nach 5. Mose 19, Vers 15 ein glaubwürdiges Zeugnis vor Gericht in Israel aus mindestens 2 Zeugen bestehen musste. Und nun haben wir aber nicht nur 2 Evangelien, sondern gleich 2x2 Evangelien, ein ganz besonders glaubwürdiges Zeugnis über diesen Höhepunkt der Heilsgeschichte. Und es ist so, dass jedes Evangelium Jesus Christus mit einem anderen Akzent vorstellt. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns, Jesus Christus ist der König. Und als Kontrast dazu zeigt das Markus-Evangelium, Jesus Christus ist der Knecht. Das dritte Evangelium, Lukas, betont, Jesus Christus ist ein richtiger Mensch, ein vollkommener, aber ein richtiger Mensch. Und das Johannesevangelium zeigt genau den Kontrast dazu. Es betont, Jesus Christus ist der ewige Gott. Da sehen wir also diese Zweiergruppierung. Matthäus, Markus, König, Knecht. Lukas, Johannes, Mensch, Gott. Und damals in diesem Bibelstudientag als Einführung in die Evangelien habe ich das dann am Text auch mit vielen statistischen Wortuntersuchungen gezeigt, warum man genau in Matthäus sieht, es geht um den König, warum man in Markus sieht, es geht um den Knecht und so weiter. Aber heute wollen wir unser Augenmerk eben ganz besonders auf das Markus-Evangelium richten und zwar in seinem linearen Verlauf. Also, wie hat Markus die einzelnen Erzählungen, die einzelnen Geschichten aneinandergereiht? Das ist in jedem Evangelium wieder ganz anders. Und das hat eine Bedeutung. Wir finden in den Evangelien nicht viel Kommentar. Aber der Kommentar, wie man das verstehen muss, wird eigentlich dadurch gegeben in der Aneinanderreihung der Geschichten. Und es ist wichtig, dass man eben lernt, die Evangelien so zu lesen, in ihrem Verlauf, in ihrem Gedankenfluss, und da wird man einen unerhörten Gewinn haben. Sonst könnte einer denken, ja gut, statistisch sieht ja das folgendermaßen aus. Das Matthäus-Evangelium hat 1068 Verse. Lukas 1149 und Johannes 879. Das Markus-Evangelium hat nur 666 Verse. Und unter diesen 666 Versen gibt es 606 Verse, die eine Parallele finden im Matthäus-Evangelium. Und 350 Verse haben eine Parallele im Lukas-Evangelium. Das heißt, schließlich kann man sagen, es gibt nur 31 Verse, die absolut keine Parallelen haben. Und da denken viele, also ich lese lieber Matthäus und Lukas, warum soll ich das Markus-Evangelium lesen? Aber da hat man eben nicht verstanden, was der Sinn ist. Obwohl also so vieles auch zu finden ist in Matthäus und Lukas, ist es eben so, dass die Anordnung im Markus-Evangelium anders ist. Und auch in den Geschichten selbst muss man das Augenmerk auf die Unterschiede richten. Und gerade da wird die besondere Botschaft deutlich. Jesus Christus ist der Knecht. Zum Beispiel das typischste Wort für das Markus-Evangelium ist das Wort und. Griechisch kai. Es kommt in diesen 666 Versen etwa 1100 Mal vor. Und das ist beeindruckend, weil, wenn man das statistisch untersucht, unter allen Büchern des Neuen Testamentes gibt es kein Buch, das prozentual so oft das Wort und verwendet wie das Markus-Evangelium. Also mit Abstand, am dichtesten. Nun, in diesem Evangelium geht es darum, zu zeigen, dass der Herr Jesus der unermüdliche Diener ist, der gekommen ist und seinen Dienst durchgezogen hat bis zum Schluss, bis zum Tod am Kreuz und schließlich als Sieger auferstanden ist. Und das kommt eben sprachlich genau in diesem und so deutlich zum Ausdruck. Also wenn man das Evangelium liest, kann man zwischendurch mal das und überbetonen. Da merkt man und. Das ist der unermüdliche Diener. Und noch ein zweites Wort, das sehr charakteristisch ist und das ich da jetzt noch erwähnen möchte, das ist das Wort Euteos, alsbald, sogleich. Auch das charakterisiert dieses Evangelium und zeigt eben den Herrn Jesus, der nicht nur unermüdlich, sondern eben auch mit einer sofortigen Bereitschaft von Dienst zu Dienst fortschreitet. Und dann ist es auch wichtig zu beachten, was eben im Markus-Evangelium nicht steht. Da wird das königliche Geschlechtsregister, das in Matthäus 1 gerade am Anfang vorgestellt wird, wird weggelassen, weil das nicht zum Thema gehört, der Knecht. Nicht wahr, wenn jemand dient, ist es nicht so wichtig, dass man eine adlige Abstammung hat. Und darum wird das auch nicht erwähnt. Auch die Geburtsgeschichte, die in Lukas, wo es um die Menschheit des Herrn Jesus geht, so ausführlich beschrieben ist, die wird da überhaupt nicht erwähnt. Sondern, wir werden gleich sehen, es beginnt in Kapitel 1 gerade mit dem Dienst des Herrn Jesus. Also nicht nur das, was da steht, ist von Bedeutung, sondern auch das, was nicht steht, im Kontrast zu den anderen Evangelien, und eben die besondere Anordnung, die in jedem Evangelium eben wieder anders ist. Und noch etwas, was auffällt, im Matthäus-Evangelium spricht der Herr Jesus in 60% der Bibelverse. In Lukas in 50% und in Johannes auch in 50%. Aber im Markus-Evangelium ist es objektiv gesehen am allerwenigsten nur 42%. Und das zeigt, der Akzent wird gelegt auf die Taten. Der Diener, der dient. Das wird ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Die Worte sind auch ganz wichtig, aber eben es wird noch mehr Akzent gelegt auf die Taten. Und dann noch so als Einführung ein wichtiger Hinweis. Wo wird im Alten Testament der Messias in ganz besonderer Weise als der kommende Knecht des Herrn angekündigt? Das ist im Propheten Jesaja. In den Kapitel 40 bis 66, wo der Akzent liegt auf der Gnade Gottes, im Gegensatz zu Kapitel 1 bis 39, wo der Akzent mehr auf dem Gericht und der Gerechtigkeit Gottes liegt. In diesem Teil über die Gnade Gottes finden wir 5 Gottesknecht-Gedichte. Manchmal wird gesagt, Gottesknecht-Lieder. In der theologischen Literatur wird das da und so gesagt, aber das ist eigentlich falsch. Es sind ja nicht speziell Lieder, es sind Gedichte. Also die fünf Gottesknecht-Gedichte in Jesaja 42, 49, 50, Jesaja 53 und Jesaja 61. Die haben einen ganz besonderen Bezug zum Markus-Evangelium. Und das sehen wir gleich zu Beginn. Kein Evangelium beginnt so wie das Markus-Evangelium. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie geschrieben steht in Jesajas, dem Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Macht gerade seine Steige. Hier steht Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Was soll das bedeuten? Wir haben es ja hier zu tun mit vier Evangelien am Anfang des Neuen Testamentes. Und jetzt schreibt Markus Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Das bedeutet nicht, hier beginnt jetzt das Evangelium, das Buch. Das weiß ja jeder Leser. Sondern Anfang des Evangeliums Jesu Christi bedeutet, hier beschreibe ich den Anfang, wie Jesus Christus gekommen ist, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und da müssen wir gleich den Bezug sehen zu Jesaja 61, dem fünften Gottesknecht-Gedicht, wo steht, Vers 1, der Geist des Herrn, des Ewigen, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Auf Hebräisch Levasser, das heißt das Evangelium verkündigen. Das Hauptwort Besora, das ist das hebräische Wort für Evangelium. Also er hat den Auftrag, das Evangelium, den Sanftmütigen das Evangelium zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Also, das Markus-Evangelium erzählt nicht die Geburt und so weiter wie Lukas und Matthäus, sondern beginnt gleich mit der Verkündigung der frohen Botschaft. Und zwar wird dann eben auf die Propheten verwiesen. Übrigens im Mehrheitstext. Das ist also der Text, der abgestützt ist durch die überwältigende Mehrheit der griechischen Handschriften. Steht hier Folgendes. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten. Nicht in Jesajas, dem Propheten. Denn zuerst kommt ja hier sowieso ein Zitat aus Malachi und erst dann eines aus Jesaja. Aber die Mehrheit der Handschriften bezeugt in den Propheten. Und dann wird Malachi 3, Vers 1, diese Prophetie auf Johannes den Täufer hin erwähnt. Und dann die Stelle aus Jesaja 40, Vers 3, auch eine Prophetie auf Johannes den Täufer hin. Es ist so, im 19. Jahrhundert hat man plötzlich ältere Handschriften entdeckt und im 20. noch mehr, als was man bisher kannte. Und dann haben verschiedene Gelehrte gesagt, ja, jetzt haben wir den richtigen Text gefunden. Das, was wir früher hatten, das ist nicht das Optimale. Und darum plädiert man heute so allgemein für den Nestle-Aland-Text. Aber der stützt sich ab auf eine Minderheit von Handschriften. Und was man früher immer kannte, das war eigentlich der Mehrheitstext. Und den hat man dann so abgetan, schon Westcott und Hart haben gesagt, es ist eben so. Diese Handschriften haben zwar eine Einheit, eine ganz unglaubliche Einheit, aber die ist so entstanden. Im 4. Jahrhundert habe die Kirche eine Revision durchgeführt, eine Rezension des Bibeltextes. Und von dort an sei dann eben dieser einheitliche Text entstanden. Aber wir müssen uns auf den früheren Text vor der Rezension abstützen. Das Problem ist das. Wir sind heute weit über 100 Jahre nach Westcott und Hort. Und in der Forschung ist man sich heute einig, eine solche Rezension hat es gar nie gegeben im 4. Jahrhundert. Das ist ein kirchengeschichtliches Märchen. Und jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Trotz der Tatsache, dass es keine Revision, keine Rezension gegeben hat, finden wir eine solche Einheit in 90% der Handschriften. Und es geht doch immerhin um 5760 Handschriften. Ja, woher kommt diese Einheit? Ganz einfach, das geht eben zurück auf den ursprünglichen Text. Und tatsächlich findet man eben diese Besonderheiten des Mehrheitstexts, findet man auch in den älteren Handschriften. Das ist also nicht erst ab dem 4. Jahrhundert entstanden. Ja, und da sagen gewisse Gelehrte heute, ja, man muss sich das eben so vorstellen. Es hat zwar keine Rezension gegeben, aber mit der Zeit war das so eine Entwicklung, ein Prozess, der immer mehr zu einer Vereinheitlichung geführt hat. Also ich kann verstehen, wenn das jemand sagt, der nichts von Mathematik versteht. Weil statistisch ist das, und Statistik ist ja ein Bereich der Mathematik, ist es völlig unmöglich, dass durch weiteres Abschreiben mit der Zeit eine Einheit entsteht. Statistisch gibt es immer mehr Abweichungen und die Handschriften gehen statistisch immer mehr auseinander. Das geht gar nicht, dass es langsam in einem Prozess zusammengeht. Das widerspricht jeglicher Grundlage der Mathematik. Ja, woher kommt dann diese Einheit? Eben, weil sie zurückgeht auf den Urtext. Das war nur so ein kleiner Exkurs. Das ist ja nicht unser Thema. Aber es gerade hier am Anfang kommt, also nicht, es ist nicht so, dass Markus nicht wüsste, dass Malachi 3, Vers 1 nicht in Jesaja steht. Ja? Und er sagt, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Steige. Und das ist nun ganz besonders interessant. Hier wird klar gemacht, wer ist dieser Knecht, der da kommt. Das ist der Herr. Bereitet den Weg des Herrn. Im hebräischen Text steht Yahweh, der Ewigseiende. Also hier wird gleich von Anfang deutlich gemacht, wenn wir im Markus-Evangelium sehen, diesen demütigen, erniedrigten Knecht, dann müssen wir nie vergessen, dieser Knecht ist der ewige Gott, der gekommen ist, um zu dienen. Und dann ab Vers 4 finden wir die Erfüllung davon. Da wird beschrieben, wie Johannes der Täufer auftritt und auf Jesus Christus als den Messias Israels hinweist. Und er bringt ganz Judäa in Bewegung. Und was besonders ist, in Vers 7 sagt er, es kommt, der stärker ist als ich, nach mir, dessen ich nicht würdig bin, gebückt den Riemen seiner Sandalen aufzulösen. Das steht nur in Markus, in den Parallelen, in den anderen drei Evangelien nicht. Gebückt. Also er sei nicht mal würdig, gebückt die Riemen aufzulösen. Und da wird klar gemacht, also dieser Knecht ist so erhaben, dass der größte aller Propheten des Alten Testaments, so nennt der Herr Jesus Johannes den Täufer, nicht mal würdig ist, diesem Knecht gebückt die Riemen zu öffnen. Und dann sehen wir gleich in Vers 9. Jesus von Nazareth kommt und wird von Johannes getauft. Und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Nun, es geht ja um diesen Knecht, also Jesaja 61, Vers 1, wo wir gelesen haben, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, frohe Botschaft zu verkündigen. Das ist die Erfüllung davon. Und Gott öffnet den Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist zu sehen, gerade im Zusammenhang mit dem ersten Gottesknecht-Gedicht. Jesaja 42 beginnt nämlich so. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Also, nachdem in Jesaja 40 von dieser Stimme in der Wüste gesprochen wird, wird nun der Knecht eingeführt in Kapitel 42 und Gott sagt, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Und hier haben wir die Erfüllung. Der Himmel öffnet sich und die Menschen konnten akustisch diese Stimme Gottes hören. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann kommt Vers 12, und alsbald treibt der Geist ihn hinaus in die Wüste. Bevor der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, wird er in der Wüste getestet, versucht durch Satan, damit alle sehen können, das ist der vollkommene Diener, der nie gesündigt hat. Und der Teufel konnte ihn nie zur Sünde verleiten. Aber sehen wir, der Herr geht gleich von der Taufe sofort, alsbald, weiter zum nächsten Punkt in Gottes Plan, um dann gleich danach eben seinen Dienst zu beginnen. Vers 14, nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. So, jetzt sehen wir, wie er kommt und diese frohe Botschaft verkündet. Und dann in den nächsten Versen wird uns gleich berichtet, wie der Herr Jesus die ersten Jünger in die Nachfolge beruft. Simon Petrus und Andreas und in Vers 16 und in Vers 19 Jakobus und Johannes. Sie werden in die Nachfolge gerufen, um auch Diener zu werden, nach dem Vorbild des vollkommenen Dieners. Also er kam nicht nur in diese Welt, um zu dienen, sondern er kam in diese Welt, um Menschen, die in der Sünde gefangen waren und denen die frohe Botschaft verkündigt werden sollte, zu befreien, damit sie auch dienen könnten. In dem Zusammenhang ist es ja interessant, dass ausgerechnet Markus dieses Evangelium geschrieben hat. Markus ging ja bekanntlich auf die erste Missionsreise mit Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 13. Und als sie dann in dieses mühsame Gebiet der Südtürkei kamen, das ist ein enorm hohes Gebirge, das sie zu überqueren hatten, da wurde es für ihn zu viel und er kehrte wieder nach Hause. Später, als Paulus auf die zweite Missionsreise gehen wollte, hat dann sein Verwandter Barnabas sich eingesetzt und hat gesagt, wir sollten jetzt Markus wieder mitnehmen. Und Paulus war ganz dagegen. Er sagte, einer, der so versagt hat im Dienst, der kann nicht mitkommen. Der ist nicht bewährt. Und er hat ihn auch wirklich nicht mitgenommen. Markus war ein Diener, der versagt hatte. Aber später, in seinem letzten Brief aus der Todeszelle in Rom, 2 Timotheus 4, schreibt Paulus an Timotheus, er solle Markus mitbringen, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Es hat also eine fundamentale Wende gegeben im Leben von Markus, dass er ein nützlicher Diener wurde. Und ausgerechnet dieser Mann beschreibt nun im Evangelium, im zweiten Evangelium, Jesus Christus als den vollkommenen Diener. Ja, dieses vollkommene Beispiel, das gibt uns die Kraft, um richtig zu dienen. Wenn wir aus eigener Kraft das tun wollen, dann versagen wir als Diener. Aber wir müssen den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener vor Augen haben. Und so beschreibt er gerade da am Anfang in Markus 1, wie der Herr diese vier Jünger berufen hat. Und in Vers 21 sehen wir, wie sie danach nach Kapernaum hineingehen. Am Sabbat geht der Herr Jesus in die Synagoge und predigt. Alle sind überwältigt und sie realisieren, das ist eine ganz andere Lehre. Da lehrt einer, der Autorität hat, nicht so wie die Schriftgelehrten. Wie haben die Schriftgelehrten gepredigt? Das erfährt man, wenn man den Talmud liest. Das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum. Und da wird ständig so gesprochen, ein Rabbi sowieso, spricht im Namen von Rabbi sowieso. Und dann bringt er eine Lehre. Die berufen sich ständig auf andere Autoritäten. Und je älter die Autorität, desto größer ist die Bedeutung. Einfach durch das Alter in der Geschichte nimmt die Bedeutung zu. Und nicht unbedingt vom Inhalt her. Und der Herr Jesus hat nie so gepredigt. Er hat sich nie auf irgendwelche Rabbiner berufen, sondern er hat vielmehr gesagt in der Bergpredigt, ich aber sage euch. Na, das haben wir noch nie gehört. Keiner predigt so. Der muss ja Autorität in sich selbst haben. Das merken Sie. Und diese Autorität zeigt er auch, indem er da in der Synagoge einen Menschen, der besessen war, befreit. Und das erfüllt eben auch das, was wir in Jesaja 61 gelesen haben. Er kommt, um die Gefangenen in die Freiheit hinauszuführen. Die von Satan eingekerkert waren, diese werden frei. Und darum ist dieses erste Wunder in einer Serie von 7 bis Kapitel 3, Vers 6, finden wir nämlich den ersten Teil von Markus. Das erste Jahr des Dienstes des Herrn Jesus. Und da finden wir 7 Wunder. Und das erste Wunder hier ist also diese Befreiung aus dem Kerker der Macht Satans. Und was besonders ist, im Markus-Evangelium wird betont, dass dieser Dämon dann mit lauter Stimme schreiend ausgefahren ist. Vers 26. Warum ist es so wichtig, diese Bemerkung, die typisch ist nun fürs Markus-Evangelium, dieses laute Schreien ist der Ausdruck der Hilflosigkeit Satans vor der Macht des Dieners Gottes. Nicht wahr? Es gibt natürlich Leute, die schreien, weil sie so mächtig sind. Aber es gibt viele, und das sind manchmal eben auch Väter, wenn sie sich machtlos fühlen vor ihren Kindern, beginnen sie zu schreien. Das kann gerade der Ausdruck sein davon, ich habe gar keine Macht und keine Kraft. Und das ist der Ausdruck Satans, dass er merkt, er hat keine Macht vor der Macht des Herrn Jesus. Und dann wird erklärt, dass der Ruf des Herrn Jesus ausgeht in die ganze Umgebung von Galiläa, Vers 28. Dann kommt in Vers 29 eine zweite Wundergeschichte. Da steht, und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder. Wenn man starke Fieber hat, und Lukas, der Arzt, schreibt nämlich, es war ein starkes Fieber. Das steht hier nicht. Aber wenn man eben starkes Fieber hat, dann fühlt man sich völlig schwach. Man hat überhaupt keine Kraft, um etwas zu tun. Und jetzt sehen wir, der Herr Jesus ergreift sie bei der Hand, macht sie gesund und dann heißt es, und sie diente ihnen. Da sehen wir auch, wie der Herr kommt, um eben von der Macht der Krankheit zu befreien, um Menschen, die gar keine Kraft in sich haben, fähig zu machen, wie er zu dienen. Und merken wir, es ist immer noch der gleiche Tag. Also wir waren ja vorhin ab Vers 21 in der Synagoge in Kapernaum. Und Vers 29 ist am gleichen Tag, alsbald gingen sie aus der Synagoge, kommen in das Haus von der Schwiegermutter. Und Vers 32, als es aber Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Das ist nun die dritte Wundererzählung. Aber es ist am gleichen Tag, beziehungsweise am Abend, die Sonne geht unter und der Herr dient weiter. Diese Zusammenstellung findet man nur in Markus in dieser Weise, dass da ein ganzer Tagesablauf beschrieben wird und auch der Anschluss danach ist nur hier zu finden, Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen wüsten Ort und betete dort. Merken wir, Dienst bis abends spät und am nächsten Tag könnte man denken, jetzt wird es ein bisschen später. Früh morgens, noch bevor die Sonne aufgegangen ist, als es noch sehr dunkel war, ist der Herr schon wieder auf den Beinen und bereitet den neuen Tag vor, um zu dienen. Und da müssen wir besonders denken an Jesaja 50, an dieses Gottesknecht-Gedicht. Jesaja 50, Vers 4. Der Herr, der Ewige, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden. Der Herr, der Ewige, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen. Und das geht dann eben hin bis zum Kreuz. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also da sehen wir, wie der Herr Jesus aufsteht und eben schon am frühen Morgen sich bereits wieder durch den Vater ausrichten lässt für den Dienst dieses Tages. Und dann kommen an diesen ruhigen Ort am Morgen kommen dann viele Leute hin, Vers 37. Und als sie ihn gefunden hatten, sagen sie zu ihm, jetzt kommt's, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die nächsten Flecken gehen, auf dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also auch David, das zeigt wie dieses Unermüdliche. Nicht nur hier, in allen Synagogen in ganz Galiläa verkündigt er die frohe Botschaft nach Jesaja 61 und befreit die Gefangenen. Und dann kommt ein fünftes Wunder. Die vierte Wundererzählung ist Vers 39, ja? Und trieb die Dämonen aus. Und jetzt kommt fünftens in Vers 40 die Heilung eines Aussätzigen. Und dieses Wunder ist ganz besonders wichtig. Und zwar aus dem Grund, seit der Zeit von Mose wurde nie ein Aussätziger in Israel geheilt. In 4. Mose 12 kann man noch nachlesen, Miriam, die Schwester Moses, wurde ja für kurze Zeit aussätzig und wurde geheilt. Aber nachher durch das ganze Alte Testament hindurch wird nie ein Aussätziger geheilt. Und das ist umso bemerkenswerter, weil in 3. Mose 13 und 14 wird genau erklärt, wie Priester Aussatz diagnostizieren müssen. Und so gab es Priester-Spezialisten, die Ärzte waren und Aussatz genau unterscheiden konnten von anderen Hautkrankheiten. Und wenn jemand aussätzig war, dann musste er ausgesondert werden, außerhalb der Gesellschaft leben, damit die anderen nicht angesteckt werden. Aber das Interessante ist nun, 3. Mose 13 gibt also die Diagnose für Aussatz und dann Kapitel 14 erklärt, wenn einer vom Aussatz geheilt wird, welche Opfer er dann darbringen muss im Tempel, nachdem ein Priester die Heilung diagnostiziert hatte. Aber das hat man gar nie erlebt. Das wurde gar nie praktiziert. 3. Mose 14. Aber im Tempel in Jerusalem zur Zeit des Herrn Jesus, im Frauenvorhof gab es in den vier Ecken spezielle kleinere Kammern. Und eine Kammer, also ganz vorne rechts, wenn man in den Frauenvorhof hineinkam, das war die Leprakammer. Die war eingerichtet für solche, die von Lepra geheilt worden waren, um sich dann dort zu scheren und all die Vorschriften zu erfüllen aus 3. Mose 14. Aber das hat man gar nie gebraucht. Aber die Kammer gab's. So ein schöner Innenhof war das. Und jetzt heilt der Herr Jesus diesen Aussätzigen und sagt zu ihm in Vers 44, siehe zu, sage niemandem etwas, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Jetzt musste er nach Jerusalem gehen, außerhalb der Stadtmauer warten, wurde ein Priester, Arzt bestellt, der musste herauskommen. Aussätzige durften nicht in die ummauerte Stadt hinein. Hat die Diagnose gestellt. Man wusste ja, die hatten schon früher die Diagnose auf Krankheit gestellt. Dann wurde er hinausgetan. Jetzt kommt er, ist das tatsächlich geheilt? Das ist noch nie gegeben. In der rabbinischen Literatur steht, ein Aussätziger ist einer, der bei lebendigem Leib tot ist. Die Rabbiner haben gesagt, es ist so schwer, einen Aussätzigen zu heilen, wie einen Toten wieder zum Leben aufzuerwecken. Und jetzt musste der nach Jerusalem und das wurde offiziell bestätigt. Also dieses Wunder ist echt und das haben wir noch nie erlebt seit Moses. Ist das der Messias? Und dann kommt Kapitel 2. Und nach etlichen Tagen ging er wiederum hinein nach Kapernaum. Und es wurde ruchbar, dass er im Hause sei. Also die Geschichte, wo dann vier Männer einen Gelähmten übers Dach hineinbringen. Warum war das so voll? In Lukas, in der Parallelstelle, Kapitel 5, lesen wir, da kamen Rabbiner aus allen Städten, von ganz Galiläa und von ganz Judäa und aus Jerusalem. Warum ein solcher Aufmarsch? Ganz einfach, die mussten jetzt untersuchen, ob Jesus von Nazareth der Messias ist. Man hat gute Gründe, das zu denken. Und zwar, in einer ersten Phase hören sie nur zu und sagen nichts. In einer zweiten Phase beginnen sie Fragen zu stellen. Und dann sollten sie zum Schluss kommen, ob er der Messias ist oder nicht. Und so ist das. Da kommen diese Freunde und bringen den Gelähmten übers Dach rein. Und der Herr Jesus heilt ihn nicht sofort, sondern er sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben. Vers 5. Und die Schriftgelehrten, etliche von den Schriftgelehrten, überlegen in ihren Herzen, was redet dieser also? Vers 7. Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Die sagen aber nichts. Die denken nur. Denn jetzt ist ja die Phase, wo sie einfach zuschauen, beobachten. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, nicht wahr? Wenn man etwas prüfen muss, nicht sofort reden und kommentieren. Einfach zuerst mal schauen, was ist da? Was wird gesagt, was wird getan? Aber die überlegen sich schon in Gedanken, der kann nicht der Messias sein. Das ist Gotteslästerung. Ja, hätten sie sich überlegt. der Knecht in Jesaja 42 ist nicht der gleiche, von dem in Jesaja 40 steht, bereitet den Weg des Herrn. Der Messias muss Gott sein. Natürlich ist es richtig, nur Gott kann Sünden vergeben. Aber Sie müssten sich fragen, ja, aber wenn er Sünden vergibt, dann ist er Gott. Ja? Wenn er der Messias ist, dann ist er Gott und Mensch in einer Person. Und der Herr Jesus weiß, was sie denken. Als Gott kennt er ihre Gedanken. Und er sagt, was überlegt ihr euch? Was ist eigentlich leichter? Einem Gelähmten zu sagen, steh auf und wandle, oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber sie kommentieren nicht. Ja? Sie beobachten nur. Der Herr Jesus heilt diesen Mann und er geht. Ganz wichtig, der Herr Jesus sagt in Vers 10, auf dass ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen, ein Titel des Messias, nach Daniel 7, Vers 14, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Wieso steht hier eigentlich, auf Erden Sünden zu vergeben? Ganz einfach, weil wir Menschen nur hier im Diesseits Vergebung bekommen können. Im Jenseits kann man keine Vergebung mehr bekommen. Man muss sich hier bekehren. Man kann nicht warten, bis man gestorben ist und sich dann vielleicht noch entscheiden. Es gibt keine zweite Chance nach dem Tod. Wenn man hier Gott die Sünden bekennt und bereut, dann vergibt er. Aber im Jenseits gibt es das nicht. Auf Erden. Wie Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Die Volksmenge, die kommentiert schon. Vers 12 am Schluss. Sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir es also gesehen. Und dann kommt diese Erzählung, wo der Herr Jesus Matthäus Levi beruft, ein Zöllner. Ein Ausgestoßener. Aber es ist ja so, in dem Gottesknechtgedicht von Jesaja 42 steht, der Knecht Gottes wird nicht in den Straßen herumschreien, wie ein Revolutionär. Aber er wird Acht haben auf die ganz Zerbrechlichen. Er wird den glimmenden Docht wieder nicht auslöschen und das gebrochene Rohr wird er nicht abbrechen. Und wer war ein Matthäus Levi? Ein Volksverräter, der mit den Römern zusammenarbeitete. Und diese Leute wurden aus der Synagoge ausgeschlossen. Und der Herr Jesus wendet sich ihm zu und sagt, folge mir nach. Vers 14. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und dann lädt dieser Mann, der so Gottes Gnade erlebt hat, in seiner Umkehr, lädt er viele Zöllner, also andere Volksverräter, und dann noch Sünder ein zu sich. Und die dürfen mit Jesus und seinen Jüngern essen, steht da in Vers 15. Also mit Volksverrätern und ganz unmoralischen Menschen. Und jetzt beginnen die Rabbiner Fragen zu stellen. Und sie sagen, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Vers 16. Und der Herr Jesus gibt Antwort. Die Starken, die brauchen keinen Arzt, sondern die Schwachen. Er ist gekommen, um gerade eben diesen Schwachen, diesen glimmenden Docht noch zu retten. Und dieses zerbrochene Rohr wieder aufzurichten. Ich weiß, es gibt Leute, wenn die irgendwo spazieren, an einem Schilf vorbei, und dann sieht man so ein Rohr, das schon gebrochen ist, machen sie automatisch, ratsch, dann ist es ganz weg. Ja? Und der Herr Jesus richtet das gebrochene Rohr wieder auf. Und so gibt er Antwort. Und in Vers 18, die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten, und dann kommen sie zu dem Herrn Jesus und fragen, warum fasten die Jünger von Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Und dann erklärt der Herr Jesus, dass jetzt keine Trauerzeit ist. Jetzt, wo der Messias gekommen ist, das Jahr der Annehmung Gottes auszurufen, nach Jesaja 61, das ist nicht der Moment, wo man fastet. Das kommt dann später wieder. Denn er sagt, der Messias wird nicht immer da sein. Dann werden sie wieder trauern. Aber jetzt ist es ganz anders. Und was er bringt, ist etwas ganz Neues. Also man kann nicht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid tun. Sonst reißt das Eingesetzte, das eben noch nicht so ausgedehnt ist wie das alte Tuch. Und er sagt auch, so ganz normal, in neuen Wein, den tut man nicht in alte Schläuche, sondern wenn man eben neuen Wein, das heißt Traubensaft, in diese Weinschläuche hineintut, dann dehnt sich ja durch die Gärung die Flüssigkeit aus und dann würden die alten Säcke, die würden platzen, weil die sich nicht mehr weiter ausdehnen können. Also neuen Wein muss man in neue Schläuche tun. Und das wussten die Rabbiner im Kommentar zum Buch Prediger, Midrash Kohelet, ist ein Kommentar aus dem Mittelalter, dort steht, die Tora, das Gesetz, das wir in der jetzigen Zeit lernen, das kann man nicht vergleichen mit dieser Tora, die der Messias einmal bringen wird. Die Tora des Messias, das ist das Gesetz des Christus. Das sind also Gebote, die der Messias bringen würde, die sich unterscheiden von den Geboten im Gesetz Mose. Und darum sagte der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 3, dass einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Das ist genau dieser Ausdruck aus dem Midrash Kohelet. Das Gesetz des Christus ist das Gesetz des Messias. Und der Herr Jesus sagt, man kann diese beiden Systeme nicht miteinander mischen. Es ist nun etwas ganz Neues, was kommt. Und dann geht der Herr am Sabbat mit den Jüngern durch die Saaten und die pflücken da ein bisschen ab und essen, weil sie Hunger haben. Und die Pharisäer haben ein ganz kompliziertes Gesetzsystem aufgebaut auf das Sabbatgebot und haben in ihrem System, sind sie völlig übers Ziel hinausgeschossen, über die wirkliche Absicht Gottes mit dem Sabbat. Und da fragen sie aber, wie geht das, dass deine Jünger da einfach das Gesetz übertreten? Und der Jesus verweist dann auf die Geschichte von David. Ihr kennt doch diese Geschichte, wo David die Schaubrote essen durfte, die eigentlich nur für Priester waren. Aber in der Not war es so, dass er das essen durfte, weil das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem Gebot des Sabbats. Und das war eigentlich alles nicht neu. Das hat man ja schon längst, auch in der Makkabäerzeit, im rabbinischen Judentum festgelegt. Die Makkabäerzeit war 2. Jahrhundert vor Christus. Da haben die Syrer die Juden ganz schwer verfolgt. Und am Sabbat haben sich die orthodoxen Juden einfach abschlachten lassen. Die haben sich nicht gewehrt, weil sie den Sabbat nicht brechen wollten. Dann ist man zusammengesessen und hat gesagt, ist das richtig, was wir machen? Und man kam zum Schluss, nein, das Leben retten ist wichtiger als das Sabbatgebot. Also am Sabbat darf man, wenn man lebensbedrohlich unter Druck kommt, darf man sich schützen. Und das gilt übrigens bis heute. Die israelische Armee und auch die Orthodoxen, die in der Armee dienen, die kämpfen auch am Sabbat. Eben weil das Gebot der Lebenserhaltung ist höher als das Sabbatgebot. Und so erklärte Jesus, dass er genau nach der Schrift handelt, aber nicht nach der Auslegung der Rabbiner. Das ist der Unterschied. Und dann kommt Kapitel 3, Vers 1. Und er ging wiederum in die Synagoge Und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Merken wir, also zuerst war die Phase nur beobachten. Und dann kam die Phase Fragen stellen. Und jetzt entwickelt sich jetzt sind sie ganz scharf darauf, etwas Falsches zu finden. Und zwar haben sie schon das Ziel, ihn anzuklagen. Vers 2. Also sie haben schon einen Entschluss gefasst, die Entscheidung gefasst, er ist nicht der Messias, ist ein Verführer. Sonst würde er sich nach den rabbinischen Vorschriften richten. Aber sie hätten sich auch sagen können, oh, sind wir mit unseren Vorschriften über das Wort Gottes hinausgegangen? Und der Messias muss uns jetzt korrigieren. Nein, sagen, dann ist er nicht der Messias. Und der Herr Jesus stellt die Frage in Kapitel 3, Vers 4, und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, an den Sabbaten Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Ja, jetzt spricht er sie genau auf das an, was sie ja ganz genau wissen, wie das ist mit dem Gebot, Leben zu retten, zu erhalten und dem Sabbatgebot. Wie reagieren sie? Sie aber schwiegen. Oh, jetzt sind sie schon wieder in die erste Phase zurückgegangen. Und der Herr Jesus, Vers 5, blickte auf sie umher mit Zorn und betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Und er heilt diesen Menschen. Und die Entscheidung ist dann in Vers 6, und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodianern Rat wieder ihn, wie sie ihn umbrächten. Jetzt ist klar, dieser Mann muss sterben. Er ist nicht der Messias, er ist ein Verführer. Aber interessant, warum dieses siebte Wunder, jetzt in dem ersten Teil von Markus, eine verdorrte Hand. Da muss man sich fragen, ja, warum hat der überhaupt eine verdorrte Hand? Schlagen wir mal auf, Psalm 137. Da geht es um die auserwählte, von Gott auserwählte Stadt Jerusalem. Die Stadt des Messias, wo er einmal regieren soll. Und dann steht da im Psalm 137, Vers 5, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freude. Und sehen wir da, also dieses Versprechen, Vers 5, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Das heißt, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Und eine verdorrte Hand ist eben eine Hand, die kann man nicht mehr einsetzen. Die ist einfach, eben, die kann nicht mehr dienen. Und dieses Zeichen hat eine ganz besondere Bedeutung, weil die verdorrte Hand war quasi der Inbegriff. Das ist das, was Gott als Gericht zulässt, wenn man Jerusalem, die Stadt des Messias, die verbunden ist mit der Freude, einmal wird der König kommen, der verheißene Erlöser, dass man das über alles stellt. Ja? Wir sehen, dieser Mann symbolisiert genau die Führerschaft des Judentums, die gar nicht den Messias mit offenen Armen erwartet. Aber der Herr Jesus heilt ihn. Und das führt die Führerschaft dazu, so, er muss sterben. Ich habe gesagt, das war ein Jahr. Wie komme ich darauf? In der Parallelstelle zum letzten Abschnitt in Kapitel 2, wo die Jünger durch die Saaten gehen, wird gesagt, dass das der zweiterste Sabbat war. Und dieser Ausdruck bezieht sich auf das Neujahr, auf die Neujahrszeit nach dem Passafest. Da hat man die Sabbate gezählt, nämlich sieben Sabbate, bis dann eben das Pfingstfest kommt. Muss man eben die Wochen zählen. Und dort sind wir ganz am Anfang dieser Wochenzählung, zweiterster Sabbat wird dort erwähnt. Und das bedeutet also, dieser Gang durch die Saaten war im Monat Nissan, im Passamonat. Und wann hat der Herr Jesus überhaupt seinen Dienst begonnen? In Johannes 2 sehen wir, wie der Herr Jesus in Kana, in Galiläa, auf der Hochzeit das erste Wunder getan hatte. Und gleich danach geht er zum Passafest nach Jerusalem. Und jetzt sind wir also ein Jahr weiter, wieder im Monat Nissan. Das zeigt also, hier haben wir genau ein Jahr von Markus 1 bis Kapitel 3, Vers 6. Und nach diesem ersten Jahr kommt die Entscheidung, der Messias muss sterben. Wir sind da im Jahr 30 nach Christus. Es ist nämlich so, der Herr Jesus hat seinen Dienst begonnen im Jahr 29. Und das kann man sehr gut zeigen. Lukas 3, Vers 1 erklärt, dass der Herr Jesus im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberias zu dienen begann. Und man kann überall nachschauen, auch in Wikipedia oder wo auch immer. Kaiser Tiberius begann zu herrschen im Jahr 14. Also das 15. Jahr bringt uns auf das Jahr 29. Ein Jahr dazu, das Jahr 30. Und da kommt jetzt also dieser Entscheid, er muss sterben. Und das Interessante ist, im Talmud, im Traktat Sanhedrin 39b steht, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, im Jahr 70, kam das Los am Yom Kippur nicht mehr in die rechte Hand. Und die rot gefärbte Schnur wurde nicht mehr weiß. Nicht wahr? In 3. Mose 16 wird gesagt, dass der hohe Priester am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, durch Lose entscheiden musste, welcher Bock für Gott geschlachtet wird und sein Blut ins Allerheiligste gebracht wird. Und welcher Bock muss als Sündenbock in die Wüste. Und das hat man so gemacht, man hat dem hohen Priester beim Altar eine Box gereicht mit Deckel und er musste mit beiden Händen gleichzeitig hineingreifen, da waren zwei Lose drin, in je eine Hand ein Los nehmen. Und dann hat er diese Lose auf die zwei Böcke, die vor ihm standen, auf die Köpfe gelegt. Und dann hat man die Lose aufgeklappt. Auf dem einen stand Ladonai, für den Herrn. Auf dem anderen La'azazel, für den Bock, der weggeht. Und dort im Talmud steht, dass man wusste, wenn das Los für den Herrn in die rechte Hand kam, war das ein Zeichen von Gott, dass er das Opfer am Yom Kippur annimmt. Aber der Talmud sagt, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam es nie mehr in die rechte Hand. Von dort an gab es keine Vergebung mehr am Yom Kippur. Und dann ab dem Jahr 70, der Tempel wurde zerstört und bis heute konnte man nicht mehr Yom Kippur feiern mit einem Opfer. Und das mit der Schnur, man hat dann dem Sündenbock eine rot gefärbte Schnur um die Hörner gebunden und ihn dann auf den Ölberg hinübergebracht und in die Wüste gejagt. Und der Talmud sagt, aufgrund von Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünden blutrot sind, wie Schnee sollen sie werden. Man ist dann hingegangen zum Sündenbock in der Wüste, wo er verendet ist, und hat das immer wieder erlebt, dass diese Schnur dann weiß geworden war. Aber Sanhedrin 39b sagt, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels wurde die Schnur nicht mehr weiß. Das heißt, wir haben Blutschuld auf uns und Gott vergibt nicht. Das war also genau ab Markus 3, Vers 6, als man eben den Messias zum Tod verurteilt hat, von dort an wurde diese Blutschuld nicht mehr vergeben. Und unbegreiflicherweise, die Volksmenge vor Pilatus hat dann geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Schrecklich. Also darum sehen wir, das ist ein ganz dramatischer Abschluss des ersten Teils im Markus-Evangelium. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann gehen wir etwas schneller durch bis Kapitel 16. Wir fahren jetzt weiter in Kapitel 3, Vers 7. Nach diesem entscheidenden Einschnitt, die Führerschaft des Judentums beschließt, den Knecht Gottes, den Messias, umzubringen. Vers 7 schließt direkt an, und Jesus entwich mit seinen Jüngern an den See. Er wendet sich von ihnen ab. Und dann, das Weitere ist bemerkenswert. Und es folgte ihm eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseit des Jordan und die um Tyrus und Sidon, eine große Menge. Wir sehen, weiterhin hört eine große Menge aus dem Volk auf die Predigten des Herrn Jesus, auch wenn die Führerschaft eben solche Mordpläne hegt. Aber dazu kommen viele Heiden. Idumäa, das ist ja das Gebiet südlich des Toten Meeres in Jordanien. Das war ein heidnisches Gebiet. Und dann wird erwähnt Tyrus und Sidon. Das ist der heutige Libanon, wo die Phönizier wohnten. Das ist ein kananitisches Volk. Und dann auch von jenseits des Jordan, auch dort gab es viele Heiden. Interessant, wir haben jetzt gesehen, Kapitel 1 bis 3, Vers 6, der Jesus kam, um einen Dienst zu tun an Israel. Aber es war so enttäuschend, die Reaktion. Und jetzt schauen wir im Gottesknecht-Gedicht in Jesaja 49. Da sagt der Gottesknecht, eben der Herr Jesus, der Messias, in Vers 4, ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und dann heißt es weiter in Vers 5, und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, und Jakob zu ihm, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Aber Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Der Dienst des Gottesknechtes ist nicht beschränkt auf Israel. Und obwohl es so enttäuschend war, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Nein, du sollst mein Licht sein für die Heidenvölker, bis ans Ende der Erde. Und das sehen wir nun gleich eben in Markus 3, Vers 7, angetönt, wie der Herr einen Dienst tut, bereits damals, nicht nur an Israel, sondern jetzt auch an den Heiden. Und dann, ab Vers 13, sehen wir, wie der Herr Jesus 12 aus seinen vielen Jüngern heraus aussondert und sie als Apostel einsetzt. Der Knecht Gottes ist verworfen, sein Tod ist beschlossen, aber der Dienst soll weitergehen hier auf Erden. Und er soll geschehen durch die Nachfolger des Herrn, die auch Diener geworden sind. Und da spielen die 12 Apostel eine ganz wichtige Rolle. Dann ab Vers 20 sehen wir, wie die Schriftgelehrten sogar so weit gehen, dass sie sagen, der Herr Jesus würde Dämonen austreiben durch die Kraft des Teufels, durch den Beelzebub. Das war die weitestgehende Verwerfung des Herrn, sein Werk als Teufelswerk zu bezeichnen. Übrigens, das kommt auch im Talmud vor. Dort wird gesagt, dass Jesus Christus habe Magie gelernt in Ägypten. Also es ist interessant, dass der Talmud bestreitet nicht, dass Wunder geschehen sind in Israel. Das ist gar keine Frage. Aber die Quelle wird eben als dämonisch bezeichnet. Das ist genau das, was diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten in Vers 22 gesagt haben. Und der Herr Jesus erklärt dann, es ist völlig widersinnig, denn wenn der Satan gegen sich selber arbeiten würde, dann würde ja sein Königreich untergehen. Aber seine Macht ist voll sichtbar in dieser Welt, die ist nicht irgendwie durch Gespaltenheit geschwächt. Und damit zeigt er, wie unsinnig diese ganze Argumentation ist. Aber das war eine ganz bewusste Ablehnung von solchen Schriftgelehrten. Und das bezeichnet der Herr als Lästerung des Geistes, die nicht mehr vergeben wird. Das bedeutet, die haben endgültig und definitiv und ganz bewusst den Herrn verworfen. Und damit ging ihre Gnadenzeit vorüber. Diese Stelle muss man nie auf sich beziehen, wenn man ein Kind Gottes ist und plötzlich denkt, habe ich irgendwie etwas so Ähnliches gemacht? Nein, das bezieht sich eben auf Menschen, die ganz bewusst den Herrn Jesus Christus verworfen haben und definitiv abgelehnt haben. Und dann sehen wir gleich danach, Vers 31, kommen seine Mutter und seine Brüder. Und die Volksmenge sagt das dem Herrn Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen, die suchen dich. Und der Herr sagt, ab Vers 33, wer ist meine Mutter oder meine Brüder? Und dann schaut er auf die Menschen und sagt, die auf Gottes Wort hören und das auch umsetzen, das sind meine Verwandten. Derselbe ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der Herr Jesus sagt also, es kommt gar nicht mehr darauf an, auf die Abstammung. Es geht jetzt auch nicht mehr nur um Israel, weil die frohe Botschaft muss jetzt zu den Heiden auch hinausgehen. Also Israel hat als Nation nicht mehr ein besonderes Vorrecht, die Botschaft zu hören. Auch die anderen dürfen das. Und selbst Maria zu sein, ist nicht mehr etwas Einzigartiges. Oder seine Brüder zu sein. Diejenigen, die auf Gottes Wort hören, die sind mit ihm verbunden. Die gehören auf ganz besondere Weise zu ihm. Und dann kommt Kapitel 4, der Herr Jesus beginnt in Gleichnissen zu sprechen. Und in den weiteren Versen wird auch erklärt, warum. Der Herr Jesus spricht plötzlich in Gleichnissen, damit die Menschen aus Israel nicht mehr verstehen, was er sagt. Ja, warum? Er möchte doch, dass sie verstehen. Ja, das wollte er. Aber wenn man die Botschaft immer und immer wieder ablehnt, dann kommt der Moment, wo Gott als ein Gericht macht, dass man nicht mehr verstehen kann. Denen, die wollten, hat der Herr dann die Gleichnisse erklärt. Und die haben dann durch die Gleichnisse noch besser verstanden, was er sagen wollte. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, gerade wenn man auch mit Ungläubigen, mit Atheisten und Skeptikern spricht und manchmal ganz massive Ablehnung und sogar Spott erlebt, muss man sich im Klaren sein, wenn ein Mensch die Wahrheit nicht erkennen kann das auch damit zusammenhängen, weil er nicht wollte, dass Gott ihm alles Licht wegnimmt, dass er gar nicht sehen kann. Das war Blaise Pascal, der Erfinder einer Rechnungsmaschine und auch ein wichtiger Mathematiker in der Mathematikgeschichte. Er hat gesagt, es gibt genügend Licht, um sehen zu können. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht sehen zu können. Und so kann das eben ein Gericht sein, dass Gott eben eine Verblendung gibt, dass man gar nicht mehr verstehen kann. Und die Bibel ist auch so geschrieben, wenn einer nicht will, stolpert er dauernd über bestimmte Ausdrücke und so weiter. Aber das muss so sein. In 1. Petrus 2 steht es, dass die Ungläubigen sich an dem Messias, dem Stein des Anstoßes, stoßen. Und dann sagt er, weil sie nicht gehorchen, wozu sie auch gesetzt sind. Das hat mit Calvinismus nichts zu tun. Sondern es wird dort gesagt, die sind dazu gesetzt, sich zu stoßen und zu Fall zu kommen, weil sie nicht gehorsam sind. Aber würden sie gehorsam sein, dann würde Gott ihnen Licht geben. Und so muss man sich im Klaren sein, Gott hat sein Wort so geschrieben, dass der will, kann es verstehen und kann den Herrn erkennen. Und der nicht will, der wird sich garantiert stoßen und wird nicht verstehen. Und dann als erstes Gleichnis spricht der Herr über den Sämann. Er sät auf den Weg, die Vögel kommen, fressen es weg, auf das Steinige, das geht dann schnell auf, aber verdorrt. Er sät auch unter die Dornen und schließlich auch auf die gute Erde. Was bedeutet der Acker? In Matthäus 13 sagt der Herr Jesus, der Acker ist die Welt. Also, der Herr Jesus deutet hier an, der gute Same, erklärt als das Wort Gottes in Lukas 8, wird jetzt ausgestreut auf der ganzen Welt. Nicht mehr nur für Israel. Der Acker ist die Welt. Aber es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Es gibt eben Menschen, die sind wieder weg. Und der Satan, dargestellt in diesen Vögeln, pickt das Wort wieder weg. Es gibt solche, die ebenso zuerst freudig das Wort aufnehmen, steinige. Und das geht ein bisschen auf, aber es hat keine Wurzel und das verendet wieder. Eine gewisse Zeit hat man das Gefühl, das sind jetzt echte Gläubige und dann merkt man, das ist alles wieder weg. Das waren keine echten Gläubigen. Und dann unter den Dornen, da gibt es die Sorgen und der Reichtum und so weiter, die das wieder ersticken. Und dann gibt es die gute Erde und da kommt es zur Frucht. Und so erklärt der Herr Jesus, das Wort geht aus jetzt in die ganze Welt und auch da wird es Ablehnung geben. Aber es gibt die gute Erde und da wird es Frucht geben. Und dann im nächsten Abschnitt zeigt der Herr Jesus, wie wichtig es ist, dass die Gläubigen eben ihr Zeugnis, ihr Licht nicht irgendwie verstecken, sondern eben nicht unter ein Bett stellen. Durch Faulheit kann man das Licht Gottes zudecken. Auch nicht unter den Scheffel. Man kann auch durch übertriebenes Arbeiten kann man das Licht verstecken. Nein, man soll es ganz deutlich aufstellen, sodass die Menschen, die hineinkommen, das Licht sehen. So ermutigt er also die Jünger, eben nicht durch Faulheit und durch übertriebenes Arbeiten ein Hindernis zu sein, dass das Licht des Wortes Gottes zu den Menschen hinausgeht. Und dann kommt ein Gleichnis, das haben wir nur hier in Markus, Vers 26. Und er sprach, also ist das Reich Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht sich darbietet, so schickt ihr alsbald die Sichel, denn die Ernte ist da. Also alles, was nur in Markus vorkommt, hat eine ganz besondere Bedeutung für die Botschaft des Markus-Evangeliums. Und so auch hier. Der Jesus sagt, das Reich Gottes wird nun so sein, da ist er zuerst da gekommen, um den Samen zu säen. Und dann kommt ja diese lange Wartezeit, nicht wahr? Ein Bauer muss viel arbeiten in der Zeit des Säens. Und dann, wenn er nicht noch andere Arbeiten hätte, dann könnte er Ferien machen. Weil das wächst von alleine. Da muss man ja nicht irgendwie noch antreiben. Aber dann kommt dann später die Zeit der Ernte. Und dort wird er wieder aktiv. Ja, und der Herr stellt also diese Arbeit des Bauern einfach dar, das Säen und dann das Ernten. Und so haben wir hier die Zeit des ersten Kommens des Herrn Jesus und die Zeit des zweiten Kommens, das ist die Ernte. Wenn dann alles abgeschnitten und eingebracht wird, das ist die Zeit, wenn er wiederkommt als König der Welt. Und die Zeit dazwischen, das ist genau die Zeit, wo der Herr Jesus jetzt im Himmel ist. Er ist nicht mehr da. Der Knecht kam damals und er wird erst dann in der Zukunft ein zweites Mal kommen. Und wir leben jetzt genau in dieser Zwischenzeit. Und dann ab Vers 30 kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Da wird ein kleiner Same gesät und daraus wird schließlich ein Baum. Und da deutet der Herr Jesus an, dass das Christentum sollte ein ganz kleiner Anfang sein. Damals am Pfingsttag waren 120 Personen beieinander. Wer hätte gedacht, dass ein so großer Baum werden würde später? Heute zählen sich 2,2 Milliarden Menschen zur Christenheit. Das ist viel mehr als im Islam. Es sind nur 1,5. Und ist auch viel mehr als im Hinduismus und Buddhismus. Das ist unter einer Milliarde. Ein riesiger Baum. Und da ist ein Machtsystem daraus geworden, wenn wir denken an die Kirche, besonders im Mittelalter. Aber auch bis heute noch. Das zeigt der Herr. Und das wird ein Baum, wo die Vögel des Himmels sich niederlassen können. Die Vögel haben in Markus 3 nicht einen positiven Klang. Denn sie kommen ja schon vor beim Weg, wo sie das Wort wegpicken. Das ist ein Bild für Satan. Also dass alles Böse dann in diesem Baum Platz hat. Und darum muss man gar nicht überrascht sein, warum die Christenheit so voll von Verderben ist. Dass viele Menschen sich sagen, das kann ja nicht die Wahrheit sein. Und dann können wir ihnen sagen, ja, es musste ja so kommen. Der Herr Jesus hat das auch so uns gelehrt in den Evangelien. Aber wir sehen Vers 33, und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es hören mochten. Ohne Gleichnisse aber redete er nicht zu ihnen. Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Die nicht wollen, verstehen nicht mehr. Und die wollen, die verstehen es dann erst recht gut. Und dann kommt diese Geschichte der Schiffsreise. Die Jünger gehen mit dem Herrn über den See Genezareth und dann kommt ein schrecklicher Sturm. Aber der Herr Jesus schläft und sie sind so in Angst und wecken ihn und schließlich steht er auf und stillt den Sturm. Das soll jetzt auch zeigen, wie das weitergeht mit dem Christentum. Die Nachfolger des Herrn Jesus müssen eine Reise unternehmen durch die Kirchengeschichte hindurch. Und da gibt es ganz schlimme Stürme. Aber der Herr ist da. Es sieht zwar manchmal aus, als würde er schlafen. Ja? Und wo ist er? Warum greift er nicht ein? Wir kommen um. Aber er ist da. Auch in Matthäus 28 hat der Herr Jesus als Auferstandener gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist da in unserem Boot. Und darum müssen wir keine Angst haben. Aber in dieser Geschichte wird deutlich, dass er Autorität hat über die Natur. Und man beachte, wenn er in Vers 39 sagt, schweig, verstumme zum Wind und zum See, dann sagt er nicht, im Namen Gottes, schweig, verstumme. Er spricht das in eigener Autorität, weil er eben der Ewige ist, der Schöpfer. Und die Menschen, die Jünger stellen die Frage in Vers 41, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, das erfahren wir gerade im nächsten Abschnitt. Da haben wir die Geschichte mit dem Gadarener, der von einer Legion als er von Tausenden von Dämonen besessen war. Und der Herr Jesus befreit diesen. Da sehen wir, wer ist denn dieser? Das ist der, der Macht hat über die ganze Natur, aber er hat auch Macht über die ganze Macht des Satans. Und dann ab Vers 21 kommt die Geschichte mit dem Synagogenvorsteher, dessen 12-jähriges Töchterlein schließlich stirbt. Aber der Herr weckt es auf. Da sehen wir, er hat nicht nur Macht über die Macht Satans, sondern er hat auch Macht über den Tod. Und in diese Geschichte hineingewoben ist auch diese Geschichte von der blutflüssigen Frau. Und man muss wissen, gemäß den symbolischen Anordnungen im Gesetz Mose, ist eine Frau während der Periode unrein. Aber sie ist nicht wirklich unrein, es ist nur eine symbolische Unreinheit, nicht wahr? Das ist auch nach 3. Mose 15 nicht nur bei der Periode so, sondern auch der Samenerguss macht einen Mann auch unrein. Und warum? Gott wollte damit zeigen, die Quelle des Lebens verunreinigt. Warum? Weil der Mensch ein Sünder ist. Und jedes Baby, das geboren wird, so lieblich es ist, ist ein Sünder. Ich war zuerst können die nicht sprechen, aber sobald sie sprechen können, dann finden die Wörter manchmal für die Eltern. Das ist ganz unglaublich. Und das haben nicht die Eltern beigebracht. Der Mensch ist ein Sünder und das wird eben so symbolisch ausgedrückt. Nun, diese Frau hat einen Blutfluss, das heißt, das hörte bei ihr nicht mehr auf. Und die hat all ihr Vermögen hergegeben an die Ärzte. Und der Herr Jesus heilt sie. Er ist auch der Herr über das Problem der Unreinheit. Und das ist ein ganz aktuelles Thema. Denn wie viele Menschen in dieser Welt müssen von sich sagen, ich fühle mich so schmutzig. Aber es ist nicht nur symbolisch, sondern echt. Aber das ist nicht zum Verzweifeln. Der Herr ist auch Herr über dieses Problem und kann uns ganz rein machen. Und so sagt er in Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Doch wunderbar, das ist eben diese frohe Botschaft. Und danach geht die Geschichte weiter mit dem 12-jährigen Töchterchen, das schließlich auferweckt wird. Dieses 12-jährige Töchterlein ist ein Hinweis auch natürlich auf Israel. Als Tochter des Synagogenvorstehers. Und 12. Die Zahl, die uns immer wieder daran erinnern lässt, an die 12 Stämme Israels. Darum hat der Herr auch 12 Apostel eingesetzt. Im Blick auf die 12 Stämme Israels. Aber sie wird auferweckt. Ich weiß, man könnte sagen, oh, jetzt ist alles so traurig. Israel hat die Chance verpasst, den Messias willkommen zu heißen. Die Führer wollen ihn töten. Und jetzt geht die frohe Botschaft zu den Heidenvölkern. Aber es ist nicht am Ende mit Israel. Es gibt ein Aufleben, ein Auferstehen von Israel schließlich. Das war ja auch schon in Hesekiel 37 in der Vision mit den toten Gebeinen. Ganz klar vorausgesagt. Und dann geht der Herr in Kapitel 6 nach Nazareth zurück. Und geht dort in die Synagoge. Predigt dort. Und sie staunen über sein Wort, aber sie ärgern sich trotzdem an ihm und sagen in Vers 2, woher diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke durch seine Hände, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simeon und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Der Herr sagt, es ist schon so, ein Prophet, der wird geehrt, aber nicht in seinem Heimatland. Da denken sie, doch ein ganz normaler Mensch, wir kennen ja alle Umstände und so weiter. Und sie erkennen nicht, das ist der Messias. Sie denken, ja, das ist doch einfach der Zimmermann da von Nazareth. Interessant, das wird nur hier in Markus gesagt. In Matthäus, in der Parallelstelle heißt es, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns. Hier, wie gesagt, in dem Evangelium, wo der Diener vorgestellt wird, wie gesagt, er ist der Zimmermann. Natürlich war Josef Zimmermann, aber das war ja damals üblich, dass man die Kinder so ab Kindergartenalter, Kindergarten gab es ja damals noch nicht, da ging man in die Lehre zum Vater und lernte den Beruf des Vaters. Und so hat der Herr Jesus bei Josef, seinem Pflegevater, den Beruf des Zimmermanns gelernt. Und er hat gearbeitet und hat gedient, bis er 30 war. Und dann begann er öffentlich zu predigen. Aber er hat das ganze Leben hindurch gearbeitet und gedient. Auch damals, als er mit Holz umgegangen ist und immer wieder daran denken konnte, einmal werde ich an einem Holz gekreuzigt werden. Und er hat mit Nägeln gearbeitet und er wusste, einmal wird man mir die Nägel durch Hände und Füße treiben. Er hat in diesem Beruf gearbeitet. Aber eben, sie lehnen ihn ab. Und dann ruft er die 12, Vers 7, und sendet sie aus zu 2 und 2. Jetzt werden sie geübt, indem sie den Dienst des Herrn weiterführen. Und ihre Aufgabe ist es, wie er selbst, schon in Kapitel 1, jetzt auch selber sollen sie Buße predigen. Und sie gingen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Also die Menschen ihre Sünden bereuen, Gott bekennen und umkehren. Und dann kommt die Geschichte mit König Herodes, Antipas. Also das war dieser Herrscher in Galiläa, ein Sohn von Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem. Und dieser Mann hat ja riesige Probleme. Er hatte die Frau seines Bruders Philippus genommen. Und Johannes der Täufer hat ihm gesagt, du darfst diese Frau nicht haben. Und im Griechischen sieht man, dass er das nicht nur einmal gesagt hat. Die Bibel verwendet nämlich den Durativ. Der hat das immer wieder gesagt. Das hat den völlig ausgehängt. Immer kritisiert er mich wieder wegen dieser Frau und erinnert mich daran, dass das illegal ist, was ich da tue. Und dann wurde ja schließlich Johannes verhaftet. Das war zu der Zeit, als dann der Herr Jesus begann zu predigen. Aber dann kam dieser fatale Geburtstag, der hier erzählt wird. Und da hat die Tochter dieser illegalen Frau, der Herodias, hat getanzt. Aber ihr könnt sicher sein, das war kein Volkstanz. Und dieser Herodes, der geriet völlig außer sich. Und er hat gesagt, also bis zur Hälfte des Königreiches. Und dann ging, möchte ich dir geben, du kannst einfach irgendetwas wünschen. Gingen sie zur Mutter, die Mutter sagt, möchte den Kopf von Johannes, dem Täufer. Das wollte er auch nicht. Das war ihm dann wirklich nicht recht. Aber er hat ja sich da vor den Leuten so exponiert und da musste er unter dem Druck der Menschen um ihn herum, musste er quasi nachgeben. Also musste in Anführungs- und Schlussstrichen. Und da wird uns jetzt eben ein Mensch vorgestellt, der hat nicht Buße getan. Ich war, die Jünger werden ausgesandt, um zu predigen, dass sie Buße tun sollen. Und jetzt wird ein Beispiel gezeigt von einem Menschen, der hat immer wieder gehört, dass er in der Sünde lebt. Und er hat das von sich gewiesen. Und schließlich hat er sich so versündigt, dass er sogar Johannes, den Täufer, den größten der Propheten des Alten Testaments, umgebracht hat. Und dann lesen wir in Vers 30, und die Apostel versammeln sich zu Jesu. Und sie berichtet ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst her an einen wüsten Ort besonders und ruht euch ein wenig aus. Jetzt kommen die Apostel wieder zurück von ihrer Arbeit. Und was erzählen sie dem Herrn? Alles, was sie geleistet haben. Der Herr geht gar nicht darauf ein. Sagt, kommt, jetzt braucht ihr auch wieder ein bisschen Ruhe. Ein Diener ist nicht im Dauerstress, sonst brennt man aus. Ich habe einen Missionar gekannt, der hat gearbeitet in Surinam. Und ein Holländer. Und dann war er einmal bei mir auf Besuch und hat erzählt, was er dort so macht. Ich habe mich gefragt, wie schafft er das? Also unglaublich, was der Mann geleistet hat. Das bringt man ja gar nicht ins Programm rein. Und nicht so lange später kam die Nachricht, er ist gestorben. Er war ausgebrannt. Und das ist schon so, dass wir fleißig sein sollen, aber es braucht den Rhythmus von Spannung und Entspannung. Und der Herr lehrt das hier auch den Jüngern, kommt ihr selbst hier an einen Wüstenort besonders und ruht euch ein wenig aus. Und so können wir den Dienst auch länger tun, wenn wir eben darauf achten, dass wir nicht ausbrennen. Es braucht einen Ausgleich. Und dann kommen aber viele Menschen, versammeln sich da zum Herrn und dann plötzlich realisiert man, die haben Hunger und die haben nicht vorgesorgt. Und dann sagt der Herr in Vers 37 den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Das geht doch nicht, das kann man doch nicht. Ja, aber sie hatten doch vorhin erzählt, was sie alles gemacht haben. Dann sagt der Herr, dann gebt ihr ihnen zu essen. Und sie müssen an den Punkt kommen, wo sie erkennen, wir können gar nicht selber den Dienst tun. Da bräuchte man 200 Denare. Das heißt also, das, was ein Arbeiter an 200 Arbeitstagen verdient damals, das kriegen wir nicht hin. Aber da war ja ein kleiner Junge, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und der Herr lässt die Leute lagern, nimmt diesen kleinen Proviant, den der Junge mitbekommen hat, wohl von seiner Mutter, die mehr gedacht hat als die meisten Erwachsenen sonst. Der Herr dankt und verteilt das an die ganze Volksmenge. Und am Schluss gibt es sogar noch 12 Handkörbe voll mit Brocken. Und 5000 Männer, und dazu noch die Frauen und die Kinder, wurden gesättigt. Also der Herr zeigt den Jüngern, sie sollen nicht so sehr daran denken, was sie alles tun, sondern eben, was der Herr durch sie tut. Und das ist so schön in der Apostelgeschichte, wenn der Apostel Paulus wieder zurückkehrt von seinen Missionsreisen, erzählt er, was Gott durch sie getan hat. Nicht einfach, was er gemacht hat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber er hat schon erzählt, was geschehen ist. Aber es ist ja eine ganz andere Haltung, wenn man sich immer bewusst ist, dass wir die Kraft gar nicht haben. Und dann, Vers 45, müssen die Jünger wieder mit dem Schiff auf den See. Aber diesmal ohne den Herrn. Und sie kommen in größte Not. Und dann in der Not kommt der Herr Jesus auf dem Wasser und rettet sie. Was bedeutet das? Wir haben gesehen in Markus 4 am Schluss, unsere Zeit, die Zeit der Kirchengeschichte, ist eine Schiffsfahrt. Und da geht es durch viele Stürme hindurch, aber der Herr ist da. Ich bin bei euch alle Tage. Aber hier sehen wir, der Herr ging auf einen Berg, um zu beten, und die Jünger gehen allein. Das sind zwei Seiten. Der Herr Jesus ist ja in den Himmel zurückgekehrt. Als Mensch. Als Mensch ist er nicht da. Er ist im Himmel. Aber er betet dort für uns. Und der Tag wird kommen, wo er uns aus allen Stürmen des Lebens und der Kirchengeschichte herausführen wird in die himmlische Herrlichkeit. Bei der Entrückung. Aber es ist eine andere Seite, eben dass der Herr auch im Boot ist. Denn der Herr Jesus ist ja, er ist Gott. Und als Gott ist er allgegenwärtig. Darum kann er sagen, ich bin bei euch alle Tage. Also es sind zwei Seiten der Medaille, diese beiden Geschichten. Und so wissen wir, der Herr betet und der Herr wird wiederkommen. Und auf der anderen Seite, der Herr ist da, auch wenn wir das Gefühl haben, er würde schlafen. Aber wir sind in Sicherheit, denn er ist bei uns. Und dann kommen sie ans Ufer. Und auch da dient der Herr Jesus wieder und heilt auch viele Kranken. Und dann kommt Kapitel 7. Die Schriftgelehrten kritisieren die Jünger, dass sie die Hände nicht waschen vor dem Essen. Und da ging es nicht einfach um Hygiene, sondern sie hatten diese von den Rabbinern erfundenen Zusatzgesetze über Reinigungsvorschriften. Die hatten sie nicht eingehalten. Und der Herr deckt auf, dass die Schriftgelehrten ein riesiges System von Zusatzgeboten aufgebaut haben, die sogar im Widerspruch zu den Geboten Gottes stehen. Und er bringt da ein Beispiel, das wir aus dem Talmud kennen. Dass einer sagt von seinem Geld, Korban, das ist quasi Gott geweiht. Und jetzt darf man dieses Geld nicht mehr verwenden, um die Eltern im Alter zu unterstützen. Aber, was wir aus dem Talmud wissen, ist dies, das bedeutet aber nicht, dass man dieses Geld dem Tempel geben musste, sondern man durfte es für sich selber benutzen. Und der Herr sagt, ihr übertretet das Gebot, das sagt, Ehre Vater und Mutter. Und so habt ihr viele solche Gebote aufgebaut, das sind Menschengebote, die eben auch eine Macht sind, die die Menschen binden, dass sie die Wahrheit nicht erkennen. Und dann in den weiteren Versen erklärt der Herr Jesus ab Vers 17, was wirklich verunreinigt, das sind nicht die symbolischen Dinge, sondern das, was echt Sünde ist. Vers 21, denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, das ist neidisch sein, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und dann kommt ab Vers 24 diese Geschichte von einem kleinen Mädchen mit einem unreinen Geist. Merken wir die Verbindung. Er zeigt, was wahre Verunreinigung ist, und dann kommt diese Geschichte mit dem unreinen Geist. Aber wo hat das stattgefunden? Im Gebiet von Tyrus und Sidon, im Libanon. Und da kommt ja diese Mutter und sagt dem Herrn, setz dich für meine Tochter ein. Und er macht deutlich, dass eigentlich zuerst sein Auftrag war, ja, für Israel. Aber diese Frau hat gemerkt, aber der Messias von Israel, der wird auch ein Segen sein für die Nationen. Und tatsächlich erfährt sie dann, dass jetzt eben der Segen Gottes auch zu den Heiden hinausgeht. Dass auch die befreit werden von dieser Macht des Satans und der Unreinheit. Und das wird auch bestätigt durch die nächste Geschichte, 31 bis 37. Die kommt nur in Markus vor. Das gehört also zu diesen ganz besonderen, etwas mehr als 30 Versen. Da geht er von Tyrus und Sidon in das Gebiet der Dekapolis, Vers 31. Das war ein Bündnis von 10 Städten, die ganz besonders von Heiden bewohnt waren. Und dort geht der Herr hin und heilt einen Tauben. Ja? Also er war taubstumm. Macht ihn gesund. Und die Menschen sind so überwältigt, in Vers 37 sagen sie, und sie erstaunten überaus und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Da sehen wir auch wieder, eben der Herr Jesus tut einen Dienst im Gebiet der Heiden. Das deutet wieder an, dass eben seine Gnade jetzt weitergeht, in die ganze Welt hinaus. Und Vers 37 könnte man als Schlüsselvers bezeichnen des Markus-Evangeliums. Er kommt ja auch nur da vor. Die Menschen sagen, er hat alles wohl gemacht. Und ich habe schon erklärt, im Markus-Evangelium wird am meisten auf die Taten Wert gelegt. Und das fasst die ganze Botschaft zusammen. Er hat alles wunderbar gemacht. Und das kann auch jeder sagen von sich persönlich, der den Herrn Jesus als seinen Retter kennt. Er hat alles wohl gemacht. Und dann kommt Kapitel 8. Da sind wieder viele Menschen da und wieder haben sie zu wenig zu essen. Und da kommt die Brotvermehrung für die 4000. Und was bleibt dann übrig? Vers 6, 7, Vers 8, 7 Körbe voll. Nicht wahr? Bei den 5000 waren es 12 Körbe. Und hier 7 Körbe. Die Symbolik ist wichtig. Während die Zahl 12 im Markus-Evangelium wiederholt auf Israel hinweist, ist die Zahl 7 die Zahl der Heiden im Land Israel. Ja, in Apostelgeschichte 13 erzählt doch Paulus die Geschichte Israels, wie sie aus Ägypten auszogen und dann ins verheißene Land kamen. Und dann haben sie 7 ortsansässige heidnische Völker gerichtet. Das waren diese 7 Völker, Jebusiter, Amoriter, Heviter und so weiter, die im Land waren. Und so weist eben die Zahl 7 hin auf die Heiden, die der Herr in der Dekapolis und eben darüber hinaus bis nach Libanon erreicht hatte und auch bis nach Jordanien, wenn man denkt, die Leute von Idumea, die gekommen sind. Ja, und so sehen wir, der Herr Jesus ist das Brot des Lebens, sowohl für Israel als auch für die Heidenvölker. Und dann geht der Herr über den See und da kommen gleich Pharisäer, die greifen ihn an. Und da lesen wir in Vers 13, und er ließ sie, stieg wieder in das Schiff und fuhr an das jenseitige Ufer. Da sehen wir die kommen, die gar nichts wollen von ihm, sondern einfach mit ihm streiten. Dann wendet er sich von denen ab. Er geht also wieder zurück und im Schiff, die Jünger hatten in der Zwischenzeit vergessen, Brot mitzunehmen. Sie hatten nur ein Brot. Dann sagt der Herr, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie kommen nicht recht raus, was das bedeutet. Aber der Herr will ihnen eben zeigen, der Sauerteig in der Bibel ist ja immer ein Bild der Sünde. Und der Sauerteig der Pharisäer, das ist dieser Sauerteig nach Kapitel 7, der zum Wort Gottes eigene Gebote hinzufügt. Und der Sauerteig des Herodes, das ist das Böse, wo man meint, man kann mit irgendeiner Frau zusammen sein. Unmoral. Also der Herr warnt sie, das sind echte Gefahren eben für die Diener, die ihm nachfolgen wollen. Aber sie kommen nicht raus und der Herr sagt, wie versteht ihr noch nicht? Sie selber verstehen auch nicht gut. Und dieser Gedanke geht nämlich hindurch schon von Kapitel 6, 52. Da heißt es von den Jüngern, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, denn ihr Herz war verhärtet. Und dann haben wir gesehen, wie überhaupt das Volk verhärtet war durch eigensinnige, eigene Religion. Und jetzt hier wieder, der Herr sagt, Vers 17 am Schluss, begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht. Habt ihr euer Herz noch verhärtet? Eben mussten sie sich fragen, wie stark sind wir vom Sauerteig des Herodes und dem Sauerteig der Pharisäer beeinflusst? Das hindert Gläubige, um klar sehen zu können. Und dann kommt wieder eine Geschichte, nur in Markus. Der Herr heilt da bei Bethsaida einen Blinden. Und ausnahmsweise in 2 Stufen. Normalerweise heilt der Herr und die sind sofort gesund. Darum aufgepasst, wenn ihr irgendein Heilungswunder hört und die sind so halb gesund geworden, dann sagt ihr so, wir wissen genug. Aber hier hat der Herr dieses Wunder bewusst in zwei Stufen gemacht. Der Mann war blind und plötzlich sieht er, aber er sieht, er sagt, die Menschen sehen aus wie Bäume, die herumwandeln. Und dann macht der Herr ein zweites Wunder und da steht dann in Vers 25 am Schluss, und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Alles klar. Ja, da ist dieser Blinde ein Bild der Jünger. Die haben zwar dem Herrn geglaubt, aber sie hatten keinen Durchblick. Die Menschen sahen aus wie Bäume, die wandeln, die herumspazieren. Und es braucht eine zweite Phase. Wir sehen dann das später in der Apostelgeschichte, wie diese Jünger dann wirklich vollen Durchblick bekommen haben und alles klar sehen. Und dann kommt dieser Abschnitt, wo der Herr Jesus in Caesarea Philippi ist, in dieser Gegend, und sagt, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die haben die verrücktesten Antworten. Ist Johannes der Täufer, der wieder gekommen ist, oder Elias, oder einer der Propheten. Und ihr, Petrus sagt, du bist der Christus, der Messias. Ja, er hatte schon geöffnete Augen. Aber noch zu wenig, denn im Weiteren sagt der Herr Jesus, dass er bald sterben wird. Und die Jünger begreifen das nicht. Die sehen noch nicht alles klar. Aber dann sagt der Herr in Kapitel 9 am Anfang, es sind einige da, oder gewisse da, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes in Macht gesehen haben. In allen Evangelien, wo das erzählt wird, kommt gleich danach der Berg der Verklärung. Auf dem Berg der Verklärung durften die Jünger einen ganz kurzen Moment den Herrn Jesus Christus sehen als König, wie er dann in der Zukunft erscheinen wird. Mit einem Gesicht, das leuchtet wie die Sonne. Da hatten sie das Reich Gottes in Macht gesehen für eine ganz kurze Zeit. Und das war eben ein besonderes Pfand Gottes an die Gläubigen, damit sie wissen, beim ersten Mal kam der Messias, um für unsere Sünden zu sterben. Und noch nicht, um das Reich Gottes in Macht aufzurichten. Das wird erst kommen bei seinem zweiten Kommen. Aber diese Erscheinung auf dem Berg der Verklärung war eine Bestätigung, ein Pfand. Das kommt alles noch, aber in der Zukunft. Und dann spricht der Herr ein zweites Mal über sein baldiges Sterben. Die Jünger verstehen das nicht. Und dann sehen wir, wie ein Mann seinen Sohn, der besessen war, zu den Jüngern bringt und die können ihn nicht heilen. Und das war eben wegen ihres Unglaubens. Und der Herr sagt, diese Art von Dämon ist sowieso eine ganz speziell hartnäckige, die fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Aber der Herr kann diesen heilen. Und das Zeichen ist sehr bedeutsam. Das war ein stummer Sohn. Der konnte mit seinem Vater nicht sprechen. Und das ist das Werk des Satans, wenn zwischen den Generationen die Kommunikation zerstört wird. Und der Herr Jesus zeigt hier seine Macht, auch darüber, dass er dieses Werk Satans vernichten kann, sodass ein Sohn, der nicht mehr mit seinem Vater spricht, widersprechen kann. Und dann spricht der Herr wieder, dass eben bald die Zeit kommt, wo er leiden wird. Aber die Jünger verstehen das immer noch nicht. Im nächsten Abschnitt unterhalten sie sich darüber, wer ist wohl der Größte von uns? Der Herr spricht über seine Leiden, die kommen werden am Kreuz, und sie sind interessiert, wer ist eigentlich von uns der Wichtigste? Das zeigt also, sie verstehen immer noch nicht. Und dann erzählen sie, oh, wir haben jemanden gesehen, der hat Dämonen ausgetrieben in deinem Namen, aber der folgt nicht uns nach. Und der sagt, lasst ihn. Der macht schon seinen Dienst für Gott. Es geht doch nicht, dass einer euch nachfolgt. Sie nehmen sich so wichtig. Der muss uns nachfolgen. Nein, er muss dem Herrn nachfolgen. Aber diese Jünger müssen lernen, was wirklich gilt. Und dann in Kapitel 10, jetzt muss ich wirklich noch ein bisschen schneller werden, geht es plötzlich um die Frage der Scheidung und Wiederverheiratung und so weiter. Und der Herr Jesus erklärt alles von der Schöpfungsordnung her. Und damit macht er klar, auch jetzt in dieser neuen Zeit, wo er schließlich in den Himmel zurückgeht, das Reich Gottes noch nicht in Macht aufgerichtet wird, aber seine Jünger sind seine Diener hier auf Erden und verbreiten das Wort. Da gilt die Schöpfungsordnung immer noch vollkommen. Da müssen wir uns nach dem richten, wie Gott die Dinge in der Schöpfung angeordnet hat, wenn wir Fragen haben in Bezug auf Ehe, in Bezug auf Scheidung, Wiederverheiratung und so weiter. Und dann kommt diese Geschichte, wo ein Mann fragt, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und der Herr Jesus will ihm zeigen, ja, halte alle Gebote. Und er sagt, das habe ich gemacht. Er hat nicht realisiert, dass er das ja gar nicht kann. Und der Herr wollte ihm mit dem Gesetz zeigen, dass er ein Sünder war. Aber er war so blind, hat das Gefühl gehabt, er könne das. Ich habe das auch schon erlebt. Beim Traktatverteilen hat mir eine Frau im vollen Ernst hat die gesagt, ich habe noch nie gesündigt in meinem Leben. Das ist unglaublich. Was kann man mit so jemandem anfangen? Das ist Blindheit pur. Ja, am besten müsste man mal den Mann fragen. Oder die Kinder. Oder die Eltern. Auch noch ein guter Gradmesser. Und der Herr sagt, es ist so schwierig, dass ein Reicher gerettet wird. Und die Jünger sagen, ja, aber wer kann dann noch gerettet werden? Weil eben dieser Mann, der so blind war, war reich. Und der Herr sagt, dass das, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist auch eine wichtige Anweisung eben für den Dienst. Wir haben es immer wieder zu tun mit Menschen, die durch den Reichtum blind sind. Aber wir dürfen auch da Hoffnung haben. Was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Und dann kündigt der Herr wieder an, dass er in Jerusalem nun bald sterben wird. Und über Jericho kommt der Herr Jesus schließlich nach Bethanien und nach Jerusalem. Und jetzt kommt die Leidensgeschichte, die zeigt, dass eben Jesaja 53, dieses Gottesknecht-Gedicht, von den Leiden bis zum Tod für unsere Sünden, wie sich das in dem Herrn Jesus erfüllt hat. Und ab Kapitel 11 wird die Passionswoche beschrieben, ab Sonntag, vor Karfreitag, ja? Und im Markus-Evangelium finden wir überall die genauen zeitlichen Angaben. Nicht wahr? 11, Vers 1, als sie Jerusalem, Bethphage und Bethanien nahen, gegen den Ölberg hin, sendet er zwei seiner Jünger aus. Und dann kommt der Einzug nach Jerusalem auf dem Esel. Das war am Sonntag vor Karfreitag. Und dann steht in Vers 12, und des folgenden Tages, das ist Montag. Im Markus-Evangelium haben wir vollständig alle zeitlichen Angaben. Das könnte man in Matthäus nicht. Aber Markus gibt die genaue chronologische Reihenfolge. Und da finden wir jeden Tag beschrieben, bis Karfreitag, und dann kommt der Sabbat und dann der Auferstehungstag. Und diese Passionswoche ist in der Bibel so wichtig. Fast 33% des Textes der vier Evangelien beschäftigen sich mit dieser Woche. Von Palmsonntag bis zum Auferstehungstag. Und der ausführlichste Tag ist der Dienstag, wo wo verschiedene Gruppen des Judentums kommen und den Herrn Jesus versuchen, in der Rede zu fangen, um ihn schließlich ans Kreuz zu bringen. Aber der Herr kann alle widerlegen. Die haben keine Chance. Und dann geht der Jesus aus dem Tempel hinaus am Ende dieses Dienstags und sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Er, der Messias, ist nun ganz klar verworfen, nun wird auch der Tempel zerstört werden. Und dann geht der Herr mit den Jüngern auf den Ölberg und sie fragen, ja, wie wird das sein und wie wird das sein, wenn du wiederkommst? Und er erklärt der Herr Jesus in Markus 13 die Zukunft in der Ölbergrede. Aber was speziell ist, das kommt nur in Markus vor, dass der Herr Jesus sagt in Markus 13, 32, in Bezug auf seine Wiederkunft, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel sind, noch der Sohn, nur der Vater. Das steht im Markus-Evangelium, wo betont wird, wie der Herr Jesus Mensch geworden ist und sich so tief erniedrigt hatte, dass er als Mensch nicht allwissend war. Und darum konnte er damals auf dem Ölberg sagen, er weiß diesen Zeitpunkt, diese Stunde und diesen Tag nicht. Als Gott wusste er alles. Und das ist das Geheimnis. Wie kann man Gott und ein richtiger Mensch in einer Person sein? Das ist der Herr Jesus. Und von ihm heißt es in Matthäus 11, dass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater. Das ist so geheimnisvoll. Nur der Vater weiß, wer das ist. Aber typisch, dass das genau hier im Markus-Evangelium steht. Und dann in Kapitel 14 finden wir den weiteren Weg, schön beschrieben, Tag für Tag, ganz genau chronologisch, bis dann hin zu diesem Vorabend der Kreuzigung. Wo der Herr das letzte Passa isst mit den Jüngern und dann geht er in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Und er sieht nun dieses Schrecken von Golgatha vor sich. Und nur im Markus-Evangelium sagt der Herr Jesus, Vers 36, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. In den anderen Evangelien sagt er nicht, aber Vater. Es kommt nur hier vor. Und aber ist viel intimer als Av, Avinu, unser Vater. Darum im Judentum lehrt man, man darf Gott nicht Abba nennen. In den Gebetsbüchern im Judentum, es gibt ganz viele, da findet man Avinu, Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, und viele andere, Melech Haolam, König der Welt, aber nie Abba. Aber der Herr Jesus, der ewige Sohn, der Knecht geworden ist, er nennt ihn Abba. Diese innige, vertraute Beziehung, die er hatte als der ewige Sohn, obwohl er Knecht geworden war. Und dann sehen wir, wie dann in dieser Nacht der Herr überliefert wird und ans Kreuz kommt. Und alle die Verse aus Jesaja 53 erfüllen sich. Und schließlich kommt aber nach diesen furchtbaren Leiden am Kreuz und sogar der Gottverlassenheit. Markus 15, Vers 34. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann kommt in Kapitel 16 die Auferstehung. Und die Schlussverse ab Markus 16, Vers 9, die finden sich in gewissen griechischen Handschriften nicht. Und darum sagt, aufgrund des Nestle-Aland-Textes, der sich eben auf die Minderheit stützt, die sagen, diese Verse seien nicht echt. Die sind nicht ursprünglich. Aber die 99% der Handschriften etwa, oder sagen wir grob, weit über 90% bestätigen diesen Text. Und das muss auch so sein. Die frohe Botschaft, so beginnt das Markus-Evangelium, die endet eben nicht so wie Vers 8. Es ergriff sie aber Zittern und Bestürzung und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. Da sagen die Vertreter des Nestlé-Aland-Textes, hier hört der Text auf. Aber dann geht es weiter, als er früh am ersten Wochentag auferstanden war, erscheint der Maria Magdalena. Und der Herr gibt den Jüngern den Auftrag, jetzt als Diener in die Welt zu gehen. Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann geht der Herr in den Himmel. Vers 19, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Das ist doch so interessant. Ausgerechnet im Markus-Evangelium, wo wir die Erniedrigung des Herrn ganz besonders finden, finden wir die Erhöhung zur Rechten Gottes. In den anderen Evangelien wird das nicht gesagt, dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Da haben wir den Grundsatz aus Matthäus 23. Der Herr Jesus sagt, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Und darum im Markus-Evangelium, wo es um den Knecht geht, geht es um das Sitzen zur Rechten Gottes. Und jetzt sehen wir im letzten Vers, die Jünger, die müssen nun seinen Dienst hier auf Erden weiterführen. Darum steht hier, jene aber gingen aus und predigten überall. Aber der Herr ist nicht einfach in den Himmel gegangen, um jetzt nichts mehr zu machen. Vom Himmel her gibt er seinen Jüngern die Kraft, denn von sich aus können sie es ja gar nicht, gebt ihr ihnen zu essen. Sie waren völlig überfordert. Aber das Geheimnis der Kraft ist eben dieses, Vers 20, jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Wir sind wie Handschuhe und der Herr ist es, der wie die Hand im Handschuh eben die Kraft gibt, um zu handeln. Ein Handschuh kann nichts, aber er wirkt durch die Diener. Und so bleibt er der Diener auf dem Thron. Und interessant, hier wird er genannt der Herr. Vers 19 und Vers 20, in dem der Herr mitwirkte. Ja, Philipper 2, Vers 7 und folgende sagt, der Herr Jesus hat sich siebenfach erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und dieser Name ist nicht der Name Jesus, den hat er schon nach der Geburt bekommen, sondern es geht dort, dass jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, Kyrios. In den Evangelien wird Jesus Christus meistens genannt Jesus in seiner Erniedrigung. Aber ab der Apostelgeschichte wird das üblich, dass man von ihm spricht als dem Herrn Jesus. Und solche, die durch den Geist Gottes geleitet werden, als seine Jünger, nach 1. Korinther 12, die sagen in der Kraft des Geistes, Herr Jesus. Darum, wenn jemand immer nur von Jesus spricht, ist das irgendwie seltsam. Natürlich, wie der Hebräerbrief können wir sagen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Denn er hat die Schande nicht geachtet und ist als der erniedrigte Diener zum Kreuz gegangen. Aber dann wurde er eben zum Herrn erhoben und darum sollen wir das als Bekenntnis sagen, Herr Jesus. Ich habe mal eine Rüge bekommen von jemandem. Er hat gesagt, wieso schreiben Sie in Ihrer Doktorarbeit Herr Jesus? In einer Doktorarbeit darf man das doch nicht schreiben. Ja, sind wir zweigespalten? Da ist unser Christenleben und da ist unser, weiß nicht was, ja? Nein, wir bekennen uns in jedem Gebiet eben zu dem Herrn Jesus. Und das ist so wunderbar, denn das ist auch die Erfüllung von Jesaja 53. Das beginnt ja eigentlich schon in Jesaja 53, Vers 12. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Und das finden wir alles im Markus-Evangelium. Er wurde erhoben aus dem Grab. Dann haben wir die Himmelfahrt. Er wurde erhöht. Und jetzt ist er sehr hoch. Aber es ist gerade eben das Gottesknecht-Gedicht von Jesaja 53, das diese drei Stufen zeigt, wie das der Schluss des Markus-Evangeliums eben vorstellt. Und so sehen wir auch aus internen Gründen, natürlich ist das der inspirierte Text. Aber warum fehlt er dann in gewissen Handschriften? Ja, das hat uns keiner überliefert. Aber zum Beispiel, es gibt noch eine Parallele. Der Bericht der Ehebrecherin Johannes 8, der fehlt ja auch in gewissen Handschriften. Darum sagt der Nestle-Aland-Vertreter, die wirklich Nestle-Aland-Vertreter sind, die sagen, das ist auch nicht echt. Ja, aber Augustinus, der lebte um 400, hat uns überliefert, Menschen mit wenig Glauben, wenn man überhaupt sagen kann, dass die Glauben haben, haben diesen Abschnitt aus ihren Handschriften entfernt, weil sie glaubten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen einen Anlass geben könnte zum Ehebruch. Sie haben nicht verstanden, es geht doch nicht um Ermutigung zum Ehebruch, sondern es geht darum, dass es wirklich auch dann noch möglich ist, durch Umkehr Gnade zu bekommen. Darum haben gewisse das rausgenommen. Und beim Markus-Evangelium sagte der Herr Jesus in Vers 17, nachdem er gesagt hat, sie sollen das Evangelium verkündigen, diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und wir sehen, wie sich das erfüllt hat in der Apostelgeschichte. Und auch das mit der Schlange bei Paulus, nicht wahr? Auf der Insel, Apostelgeschichte 28. Das Problem ist, im zweiten Jahrhundert haben diese Zeichen aufgehört. Und wir haben kirchengeschichtliche Bestätigungen, wie diese Zeichen auf das Sprachenreden dann aufgehört hat. Und da haben Leute mit wenig Glauben, oder sollen wir sagen, kein Glauben, das aus ihren Handschriften entfernt. Das geht doch nicht. Wer von uns will jetzt eine Schlange da aufnehmen und mal schauen, was geschieht? Die haben nicht verstanden, was das bedeutet. Der Herr sagt ja den Jüngern, sie sollen das Evangelium verkündigen und die, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen erleben. Jetzt ist aber nicht klar von diesem Text, ob das sich bezieht auf die Generation, die durch die Apostel zum Glauben kommen, oder auf alle nachfolgenden Generationen. Das kann man aus diesem Text nicht ersehen. Aber im zweiten Jahrhundert haben diese Zeichen aufgehört. Und offensichtlich war das nicht für alle Generationen, sondern war für die Zeit der Apostel. Und wir müssen diesen Text drin lassen, das ist Gottes Wort. Und das hat sich auch so bestätigt und der Herr hat so gewirkt. Und diese Zeichen waren ganz wichtig, um das Wort der Apostel zu bestätigen. Und das erklärt, warum eben gewisse das weggelassen haben. Aber das ist so wunderbar, wie das zum Markus-Evangelium passt und die Botschaft richtig krönend, im wörtlichen Sinn krönend abschließt.